Sucht ist eine vielschichtige Krankheit. Sie kann jeden treffen. Das Anton-Proksch-Institut, eine der führenden Suchtkliniken Europas, behandelt Abhängigkeitserkrankungen nicht nur. Wir reden auch darüber. Hier ist Rede Sucht, der Podcast des Anton-Proksch-Instituts.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Reihe mit Interviews von Betroffenen. Heute zu Gast ist Herr Daniel. Herr Daniel ist momentan stationär am Anton-Proksch-Institut aufgenommen wegen Alkoholproblemen und er kommt gerade heute aus der bezugstherapeutischen Gruppe. Die bezugstherapeutische Gruppe ist eine Gruppe, wo all jene Patientinnen und Patienten zusammen eine Gruppentherapie bestreiten, die von einem Bezugstherapeuten oder einer Bezugstherapeutin gemeinsam geführt werden. Da geht es um ganz persönliche Themen. Diese Gruppen sind oft auch sehr psychodynamisch. Das heißt, da geht es in Wirklichkeit oft um die eigenen individuellen Probleme dahinter. Wie geht es Ihnen denn nach der Gruppe?
Guten Morgen einmal. Grundsätzlich immer sehr gut eigentlich noch die ganzen Gruppen, weil ich habe jetzt doch schon einige hinter mir. Also ich versuche aus jeder Gruppe so viel wie möglich mitzunehmen, nicht? Was ja doch über einen langen Zeitraum, so wie jetzt bei mir jetzt doch schon die 15. Woche, wo ich da bin, also stationär, manchmal hat man einfach nicht gar so Lust, wieder an sich zu arbeiten, nicht? Aber ich versuche einfach so viel wie möglich mitzunehmen und mehr. Und was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, ist die verschiedenen Stationen, unter Anführungszeichen, wo sich die Mitpatienten befinden. Ne? Weil manche sind gerade erst eingecheckt, manche sind schon 8 Wochen da, manche schon 12 Wochen, nicht? Ich bin jetzt an die 15. da. Mhm. Das ist relativ interessant, weil man erkennt sich ja oft wieder.
Also zum Beispiel jemand, der ganz frisch dabei ist, der hat Fragen, den beschäftigen Themen, die man vielleicht selber schon ein paar Wochen vorher aktuell bearbeitet hatte und erkennt das dann wieder, dass man da jetzt schon auch bei anderen Themen wiederum gelandet ist und sich sozusagen weiterentwickelt.
Genau so ist es, ja. Also es ist also sehr wichtig, eben den anderen Meinungen und vor allem Stationen, wo sich die jetzt gerade befinden, mental Raum zu geben. Mhm. Das war ein sehr interessanter Lernprozess bei mir, weil man doch eher gerade am Anfang, wenn man eincheckt, ich glaube, das ist relativ menschlich, doch sehr, sehr verschlossen ist manchmal noch, nicht? Ist mit Scham verbunden, mit so vielen, grundsätzlich fast nur mit negativen Gefühlen, nicht?
Aber dann stelle ich mir das ja fast ein bisschen schwer vor, weil dieser Podcast dient ja auch eben dazu, ein bisschen Appetit auf die Therapie zu machen und Ängste zu nehmen. Aber jetzt komme ich daher, bin dann in einer Gruppentherapie, von der wir jetzt gerade so schön gesprochen haben, und so, muss ich dann reden? Oder gehe ich da jedes Mal mit Bauchweh in so eine Gruppe, wenn man denkt, Jesus, na, auf was wäre ich da jetzt wieder gestoßen? Oder wie haben Sie es empfunden?
Da muss ich ein bisschen zurückspülen in der Zeit. wie habe ich das empfunden?
Uns Männern sagt man ja auch nach, dass wir eher die Verschwiegeneren sind, die eher nicht so gern über ihre eigenen Probleme reden. Aber ich habe sie jetzt schon kennengelernt, auch in der Gruppe von der Kollegin, als jemand, der sehr offen ist, der sich sehr stark beteiligt. War das schon immer so oder ist das erst durch die mehreren Aufenthalte jetzt passiert?
Es war eigentlich grundsätzlich schon immer so, also dass ich sehr, sehr wissbegierig war und immer dann halt irgendwann einmal gedacht, okay, wie kann ich diese Wissbegierde, ja. Dankeschön, diese Wissbegierde, wie kann ich die für meine Erkrankung einsetzen? Mhm. Und da war für mich der sinnvollste Weg, einfach so viel wie möglich zu lernen. Mein Verhalten zu verstehen. Ne? Warum tut man das? Mhm. Warum verhaltet man sich so, wie man sich verhaltet? Ne? Das hat ja immer einen Grund.
Genau, ja. Haben Sie für sich so das Gefühl, dass Sie da schon sehr weit sind?
Ja, enorm, ja. Hat auch meine Bezugstherapeutin auch schon angesprochen. Mhm. Die hat auch schon gesagt, sie hat enorme Entwicklungen gesehen, was für mich ein total schönes Feedback war. Ne? Mhm. Weil es einfach schön ist, wenn man das dann von Außenstehenden unter Anführungszeichen auch noch öfters hört einmal. Ne? Mhm. Also, und das war, ja, also das war am Anfang noch es war noch anders, ja. Weil es ist nun mal so, dass keiner gern einer kommt und sagt, juhu, ich freue mich jetzt. Ne? Es gehört schon ein Mutzstückchen Mut dazu, ja. Mhm. Weil es halt einfach immer anstrengend ist, an sich selber zu arbeiten.
Wissen Sie, was da Ihnen geholfen hat? Sie sind zum dritten Mal da, aber so beim ersten Mal, weil das ist ja doch beim ersten Mal ist es die höchste Hürde, die man zu meistern hat. Ne? Was hat da geholfen?
Ehrlich zu reflektieren. Also ehrlich zu reflektieren. Nicht? Also warum habe ich bis jetzt immer diesen vermeintlichen Regler gebraucht, Alkohol, nicht? Regler gebraucht, um mich oder also mich oder mein Umfeld oder mein Leben irgendwie versuchen zumindest attraktiv zu finden, optimal zu finden, aushaltbar zu finden. Mhm. Das war ein langer Lernprozess, nicht? Weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwas muss gewaltig in der Schieflage sein. Mhm. Dass das so verführerisch ist, das nie nüchtern zu sehen, wahrzunehmen. Mhm. Sein Leben nie nüchtern wahrzunehmen, nicht? Sondern immer eben einen vermeintlichen Gefühlsregler zu brauchen. Mhm. Und das geht halt nicht von einem Tag auf den anderen. Nicht? Weil das war bei mir auch nach dem ersten Aufenthalt, habe ich gedacht, okay, ich trinke, es wird einfach zu viel konsumiert, um den Alltag zu meistern. Es funktioniert nicht mehr. Man fällt dauernd aus und ist überhaupt nicht mehr lebensfähig, funktionsfähig. Ne? Und ich habe gedacht, okay, ich höre jetzt einfach auf zum Trinken, zum Konsumieren und dann passt. Das war aber unterm Strich einfach zu wenig. Das war zu wenig. Mir ist zwar doch besser gegangen, aber ich war nicht zufrieden, weil ich nie wirklich gewusst habe, okay, warum habe ich jetzt wirklich aufgehört? Ne? Warum habe ich aufgehört? Ne?
Wie lange ist das dann gut gegangen nach dem ersten Mal?
Ein Monat. Mhm. Ein Monat circa. Und nach dem ersten Aufenthalt war noch so dieser verschleierte Gedanke, ja, ich hätte gern Bades. Mhm. Also diesen wieder normalen Konsum, ne? So wie es halt in der Gesellschaft toleriert wird.
Also geht es nicht doch ein bisschen?
Geht es nicht doch ein bisschen, genau. Ja. Also dieser normale Konsum, unter Anführungszeichen, und ein funktionierendes Leben. Ne? Mhm. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, warum ist da der normale Konsum so wichtig für mich? Warum muss die Substanz so eine Präsenz haben? Ne? Es muss doch auch ein Leben geben ohne, komplett ohne. Also was ist da so vermeintlich schiefgelaufen, ne? dass man immer irgendwas braucht, um sich in eine Balance zu halten, zu versucht zumindest, irgendwie verzweifelt ja schon, in eine Balance zu halten. Und meistens, also bei mir war so, liegt es ja Jahre zurück. Ne? Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ne? Mhm.
Wie war denn überhaupt so das erste Mal Hilfe suchen? Waren Sie in der Ambulanz wo oder haben Sie mal wo angerufen oder haben Sie sich zuerst erkundigt? Wie war denn das?
Ganz am Anfang war es noch ambulant, ja. Mhm. Da war aber nicht der Wunsch da, nichts mehr zu trinken, sondern eher das Ganze unter Kontrolle zu kriegen. Ja. Mhm. Also auch wieder wichtig, ja, nicht loslassen. Ne? Unter Anführungszeichen loslassen. Man lässt ja eigentlich gar nichts los. Nicht? Man befreit sich ja von etwas. Und das war so, und auch, weil das ganze Umfeld schon sehr, sehr empfindlich reagiert hat, um das Umfeld ein bisschen ruhig zu stellen, um seine Ruhe zu haben, um sich selber vorzuspielen, ja, man tut eh was, man versucht eh was zu machen, nur ab und zu braucht man es halt noch. Und das waren nicht einmal Übergangslösungen. Also es ist nie gut gegangen. Es war dann nie irgendwie ein Tag dabei, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich wirklich von innen aus ehrlich gut.
Das heißt, deswegen war es auch irgendwie mal notwendig zu sagen, so und jetzt raus aus der Situation, in der ich bin, und ich brauche mal auch so die geschützte Umgebung eines Krankenhauses.
Ja, es war... Ja, wohl, es war tatsächlich so, ja. Weil man dann irgendwann wirklich verzweifelt ist und sich einfach, ich zumindest, ich mir gedacht, das gibt's doch nicht, dass ich das nicht unter Kontrolle kriege. Dass ich so ein Knecht bin von meinem Verhalten, von der Substanz und mich dauernd und meinen ganzen Alltag auf die Substanz ausrichte. Es ist wurscht, was Arbeit früher aufhören, extra frei nehmen an bestimmte Tage, der ganze Lohn, das Gehalt, es wird alles auf das ausgelegt. Nicht? Wie viel geht sich noch aus? Wo kann ich am leichtesten konsumieren? Wo werde ich am wenigsten gesehen? Wo habe ich meine meiste Ruhe? Wo kann ich für mich allein einfach konsumieren? Und die Schlupflöcher man lügt sich immer selber an. Nicht? Und dann irgendwann habe ich mal gedacht, okay, man braucht Unterstützung, man braucht professionelle Unterstützung, es geht alleine nicht mehr. Nicht? Und gerade für einen sehr selbstständigen, jungen, selbstbewussten Mann war das doch schwer. Es war nicht so einfach. Nicht? Also ich bin nicht einer gefahren und habe gedacht, jawohl, jetzt geht's los. Also ich war positiver Dinge, weil ich tatsächlich gewusst habe, okay, mir geht's bald wieder gut. Ich freue mich schon, wenn es mal wieder normal geht. Gut ist eh schon die Steigerung. Ne? Aber mir war einfach Stabilität so wichtig. Und zwar Stabilität von meiner Laune, von meiner Einstellung, Stabilität im Leben. Ne? Einfach Rückschläge auszuhalten, ohne einen vermeintlichen Regler zu brauchen dafür. Und den habe ich davor über Jahre immer missbraucht.
Das heißt, jetzt geht es sehr stark in der Therapie darum, eben mich selbst regulieren zu lernen, Gefühle aushalten zu lernen, ohne dass ich zum Alkohol greife und mich dann damit beruhige oder sediere. Ist das der Fokus bei Ihnen?
Genau, das ist eben so der Fokus. Nicht? Weil, dass ich nichts mehr trinken will, das war ja sehr lange, also unter Anführungszeichen sehr lange, schon mein Wunsch. Aber es war zu wenig. Also die Gesundheit zum Beispiel nicht oder einfach unterm Strich war das für mich persönlich, ich kann ja nur für mich sprechen jetzt, aber für mich persönlich war das bin ich dann drauf, ich habe gedacht, das ist genug, nicht? Das ist ein Wunsch, einfach nichts mehr zu trinken. Das war tatsächlich zu wenig, nicht? Weil das ganze Problem ja viel, viel tiefer liegt. Und es war für mich ein extremes, positives Aha-Erlebnis, mich im Krankenhaus erinnern, einmal nicht so gut gelaunt zu akzeptieren, auszuhalten. Das zu lernen, okay, es ist völlig in Ordnung, wenn ich heute einfach einmal nicht gut drauf bin. Muss ja nicht sein.
Und draußen wäre das notwendig gewesen, oder?
Ja, man versucht.
Oder sie haben es von sich verlangt.
Ja, man versucht halt draußen dann rund um die Uhr immer einen guten Eindruck zu hinterlassen und möglichst erwachsen zu sein und möglichst umgänglich zu sein. Also das war mir halt immer wichtig. Ne? Und das ist aber ein Mordsdruck gewesen für mich. Und wenn ich gewusst habe, okay, es kommen jetzt kritische Situationen, nicht? Also Stresssituationen in der Arbeit oder seien es einfach nur verschiedene Treffen oder Geburtstage oder Feiern, wo ich gewusst habe, okay, das ist eine Stresssituation für mich, weil ich treffe auch Menschen, die ich nicht so sympathisch finde, ist sofort dieser, war der einzige Ausweg, unter Anführungszeichen, den ich gesehen habe, war konsumieren. Ne? Um mich irgendwie zu verstellen, um zu versuchen, einfach, obwohl es mir ja gar nicht ist, diese Maske aufzusetzen und zu sagen, okay, Alkohol putscht halt auf. Ne?
Und da herinnen im Krankenhaus ist das nicht notwendig, die Maske?
Nein, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich dadurch, dass der Aufenthalt so lang war und ich den auch, weil es mir eben so gut geht, herinnen, den noch zweimal verlängert habe, ne? Es war für mich total angenehm, am Abend dann so um 10, 11 Uhr ins Bett zu gehen und so diesen Tag Revue passieren zu lassen und zu wissen, okay, ich war halt den ganzen Tag einfach nicht so happy-bappy drauf. Und das ist in Ordnung, es ist erlaubt. Es hat mich keiner verurteilt. Ich muss mich selber nicht verurteilen. Ne? Komischerweise geht die Sonne morgen wieder auf, obwohl ich heute nicht gut drauf war. Mhm. Obwohl irgendwas nicht gut gelaufen ist. Ne? Obwohl verschiedene Anrufe von draußen kommen. Nicht? Weil draußen geht das Leben ganz normal weiter. Ne? Und das war ein enorm positives eine enorm positive Erfahrung für mich, sich einfach nicht gar so gut gelaunt oder geknickt oder was auch immer zu akzeptieren. Mhm. Das war arg, das war echt arg. Ja.
Glauben Sie, ist das etwas, das Sie dann auch draußen beibehalten werden können?
Ja, auf jeden Fall.
Also auch zu zeigen, wenn es mir nicht gut geht?
Auf jeden Fall, weil es ist ja nichts anderes wie ehrliche Selbstfürsorge. Mhm. Sich selber so akzeptieren, wie man ist. Und kein Mensch ist 94 Jahre lang nicht oder 90 Jahre lang gut drauf jeden Tag. Das geht nicht. Das ist absolut unmenschlich. Genau, und darum geht es nicht, das einfach wieder zu seine Gefühle vor allem wieder einordnen zu können. Weil das hat mir davor, ich habe sie nicht mehr müssen. Nicht? Mhm. Weil alles verfälscht, durch den Konsum ist einfach alles verfälscht worden. Ich habe. Wenn es mal schlecht gegangen ist, habe ich mich vermeintlich wieder mit dieser Maske eben auf Null geholt, nicht? Dass man wenigstens okay geht. Nicht? Und dann an Putsch rausgeholt. Nicht? Dann geht noch mehr. Nicht? Und das Gleiche, wenn es mal gut gegangen ist, habe ich gedacht, das ist ein bisschen wenig. Mir könnte es noch besser gehen, wenn ich was konsumiere. Nicht? Vermeintlich immer. Nicht? Ja, und das ist eine Odyssee über Monate, über Jahre. Es wird im Endeffekt immer schwieriger, sich selber zu regulieren, nur mit was man ja gar nicht macht, nicht immer vermeintlich glaubt zu machen. Sich immer versucht, seine Stimmung irgendwie im Gleichgewicht zu halten, verzweifelt und nichts mehr aushaltet, keine Reibereien, die aber einfach passieren im Alltag.
Ja. Ich meine, es ist schön, Ihnen so zuzuhören, weil das erweckt den Eindruck, dass das, wenn man so vom ersten Aufenthalt über jetzt im dritten Aufenthalt so, wie Sie gesagt haben, vorher war es so, okay, ich bin dann irgendwie raus nach dem ersten Aufenthalt und so das Gefühl gehabt, irgendwie, okay, jetzt ist der Alkohol weg und ich kann wieder losstarten und ich komme so in das alte Leben mehr oder weniger wieder fast 1:1 zurück. Und wenn ich Sie jetzt aber so höre, es klingt so, als ob Sie ganz anders dann bald aus der Klinik wieder nach Hause fahren.
ist tatsächlich so, ja. Und das ist ein enorm befreiendes und enorm angenehmes Gefühl. Weil ja durch diese Aufenthalte oder besonders durch den letzten längeren Aufenthalt jetzt mir bewusst geworden bin, okay, ich habe nur ein einziges Leben und das will ich verdammt noch einmal spüren. Ich will schlechte Tage haben und ich will irrsinnige Höhen haben, aber das Ganze ehrlich, ohne Masken, ohne vermeintlichen Regler, Alkohol. Das ist doch alles verfälscht.
Das klingt ja nach großem Appetit aufs Leben.
Absolut. Ich habe für mich entschieden, okay, also das ist auch eben herinnen, durch diesen stationären Aufenthalt ist das passiert, für mich selber entschieden, okay, ich mag ehrlich und intensiv leben. Und intensiv heißt nicht immer nur gut oder nicht immer nur perfekt, ideal, optimal, was auch immer. Ne? Und mir war ganz wichtig, Aufgaben, die was ja auf jeden zukommen, nicht? Wirklich mit einem klaren Kopf lösen zu können. Und nicht einmal zuerst sich ausschalten über Tage und das wird alles, es wird ja dadurch ja nichts besser, nicht? Oder im Prinzip wird es einfach nur schlimmer, nicht? Es wird eingefroren, man denkt, man holt sich selbst aus der Situation, um einmal durchzuatmen. Bei mir ist das im kompletten Chaos geendet. Ne? Also, aber eben, um auf das zurückzukommen, es ist tatsächlich enorm, das haben sie wirklich schön gesagt übrigens, enormer Appetit aufs Leben. Ja, das ist, gefällt mir gut. Ist super ausgedrückt.
Ja, das ist für uns Therapeuten noch immer so ein schönes Erlebnis zu sehen, dass jemand kommt meistens sehr verzweifelt und fix und fertig und wirklich an der Kippe stehend dann zu uns. Und wenn ich dann jemanden erlebe, so wie Sie, der dann jetzt am Ende des Aufenthalts schon wieder so diesen Appetit wirklich zeigt und das spürbar macht, dann ist das ganz, ganz was Wunderschönes, weil da was entstanden ist. Was haben Sie denn hier so im stationären Bereich so für Therapien? Wie erleben Sie die? Was hat da unter Umständen auch ein bisschen genau zu diesem neuen Gefühl, zu dieser neuen Orientierung beigetragen?
Tatsächlich das sich selber ausprobieren. Also ich habe zum Beispiel, ich meine, mittlerweile bin ich jetzt 30 Jahre alt und ich habe nicht gewusst, wie gerne ich eigentlich zeichne. Also das war ganz arg, wie gerne ich einfach zeichne. Oder Ton in der Hand habe. Mhm. Ne? Mit Naturmaterialien arbeite. Ton, Speckstein zum Beispiel. Ne? Wie man sich in sowas verlieren kann. Also wirklich abschalten kann.
So positiv verlieren.
Ja, positiv verlieren, ja. Wie das wirklich einmal dem Kopf und dem Geist eine Auszeit gibt. Ne? Mhm. Das in einer Kreativwerkstatt jetzt, ne, zum Beispiel.
Das heißt, ist das schon sowas wie ein bisschen ein Ersatz auch für den Alkohol, so dieses vertieft Arbeiten, dieses Handwerkliche und darin ganz aufgehen und dann auch eben den Alltag einmal für eine Stunde, wo ich dran arbeite, auch vergessen zu können? Ist das?
Ja, Ersatz für den Alkohol. Also mir persönlich passt das Wort Ersatz für Alkohol nicht so, weil ich will ja keinen Ersatz haben, nicht? Sondern was Attraktiveres, etwas Besseres. Und das ist es ja tatsächlich. Mhm. Und das ist ja tatsächlich in Ordnung, so wie wenn war ganz ein komisches Erlebnis, wenn ich ein Bild zum Beispiel gemalt habe und ich mir dann gedacht habe, nein, das gefällt mir nicht. Es ist auch das in Ordnung. Aber wenn es einmal nicht passt. Ne? Mhm. Und das sind so vermeintlich kleine Sachen, die aber alle neu gelernt kehren, von mir neu gelernt. Ja. Oder mit dem Speckstein. Nicht? Und da einfach sich einmal hinsetzen und nicht zu wissen, was daraus wird. Mhm. Einfach einmal sich selber Zeit geben, tatsächlich. Mhm. Und auch verschiedene Therapien anzunehmen und obwohl man sich vielleicht im Vorhinein denkt, ist eigentlich nicht so meins, nicht? Ist es dann auf einmal doch geworden. Also,
gibt es da was, an das Sie ganz konkret denken? Wie Sie gesagt haben, am Anfang, ich glaube nicht, dass ich damit was anfangen kann und dann hat sie es positiv überrascht.
Ja, bei mir war es tatsächlich die Einzeltherapie. Mhm. Mit einem fremden Menschen über wirklich sehr persönliche Sachen zu sprechen. Wo ich eingecheckt habe ins Krankenhaus, habe ich man hat ja doch noch immer so ein bisschen so seine Restmaske auf, nicht so ein bisschen, nicht? Mit dem man so versucht halt draußen irgendwie möglichst, also ich zumindest, lässig durchs Leben zu kommen. Und dann auf einmal sitzt man einem fremden Menschen gegenüber und am Anfang, gerade am Anfang habe ich noch versucht, ja, ein möglichst gutes Bild zu hinterlassen. Wo ich dann irgendwann einmal gedacht habe, man, was ist das für was tust du? Was tust du da nicht? Der Mensch sitzt dir freiwillig gegenüber, macht es gern, nicht? Und du hast da die Chance, Hilfe zu kriegen. Und jetzt bist du eh schon so weit und hast sie angenommen, weil du bist ja herinnen. Ne? Mhm. Und dann versuchst du noch immer dir selber vor allem irgendwas vorzuspielen. Ne? Ja, ist ja nicht so schlimm, so überspitzt jetzt gesagt. Mhm. Ne? Und das war tatsächlich die Einzeltherapie war tatsächlich also mit enormen Aha-Erlebnissen verbunden. Sie wirklich zu öffnen, tatsächlich. Zu öffnen und ja. Ehrlich zu sein, zu sich selber vor allem. Ja. Mhm.
Und auch mit dem, wo man mit sich nicht so einverstanden ist, angenommen zu werden, ist das doch wichtig?
War enorm befremdlich, ja. Mhm. Also, aber positiv. Nicht? Also es war unheimlich positiv zu merken, okay, erstens, man ist nicht allein. Mhm. Man ist überhaupt nicht alleine mit der Erkrankung. Und man wird trotzdem, obwohl man jetzt im Moment nicht mehr funktioniert, akzeptiert als Mensch. Hm. Es ist in Ordnung, dass man gestolpert ist. Weil es ist, so ist es mir halt, so habe ich es halt verspürt. Es ist, sie sind ja wieder da, sie sind ja wieder am Ball. Ne? Sie geben ja nicht auf und sie machen ja weiter. Ne? Und das, also das war unheimlich angenehm, das zu spüren von den verschiedenen Therapeuten. Ja. Obwohl sie daheim das Umfeld auch immer gemacht hat und das versucht hat. Ne. Du bist in Ordnung, Daniel. Ne. Mhm. Aber das trotzdem dann wirklich, komischerweise nimmt man das dann einfach, also ich zumindest habe das dann in fremde Personen mehr abgenommen. Ja.
Eine Podcast-Folge dauert normalerweise nicht viel länger als 30 Minuten. Da es aber so spannend ist, Ihnen zuzuhören, wäre es wirklich schade, unser Gespräch an dieser Stelle einfach zu beenden. Daher habe ich mir eben gedacht, wir könnten das Interview einfach auf zwei Podcast-Folgen aufteilen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch mehr über die Therapieerlebnisse von Herrn Daniel während des stationären Aufenthalts bei uns am Anton Proksch-Institut erfahren wollen, dann starten Sie gleich die nächste Episode unseres Podcasts Redesucht.